take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Kleines Tennis, der Tennis-Podcast.
Vielen Dank.
Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 8. Mein Name ist Stefan. Wir nehmen heute auf am 17.04.2020 und mit wir meine ich hauptsächlich heute den Christoph, der zu Gast ist. Hallo Christoph.
Hallo Stefan.
Ja, wunderbar, dass du heute hier mit dabei bist und in alter Tradition musst du dich erstmal vorstellen. Deinen Namen habe ich ja schon genannt, aber erzähl uns doch vielleicht mal, in welchem Verein du spielst, in welcher Altersklasse du unterwegs bist und was deine aktuelle Leistungsklasse ist.
Also ich spiele beim TC Schwarz-Weiß-Schwabelweiß. Das ist ein Stadtteil von Regensburg in der schönen Oberpfalz. Ich bin 50 Jahre alt und habe letzte Saison zum ersten Mal bei den Herren 50 gespielt, weil ich ja am Ende letzten Jahres mein 50. Lebensjahr vollendet habe. LK ist die 22. Habe ich letztes Jahr zum ersten Mal geschafft, mich dahin zu verbessern, nachdem ich ewig auf der 23 festgehangen bin.
Super, dann sieht man schon mal, dass hier eine weitere Lücke gefüllt wird in der großen LK-Liste, die hier abgearbeitet werden soll. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, 22 ist eventuell immer nur so eine Durchgangsstation, die gar nicht so oft vergeben ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass du heute hier mit dabei bist und mal so erzählen kannst, wie das Leben als LK-22er so ist. Genau. Gut, du hast gerade schon ja gesagt, du bist beim TC Schwarz-Weiß-Schwabelweiß und hast schon angedeutet, dass der in Regensburg beheimatet ist. Wo denn genau ist das? Eher so zentral außerhalb? Wo ist denn euer Verein?
Wo ist denn das so im äußeren? Ja, das ist schon im östlichen Regensburg ist das. Das ist schon außerhalb Regensburg. Direkt daneben ist das, ich glaube, erste Baseballstadion in Deutschland, die Armin-Wolf-Arena, also so kann man uns leicht finden, auch aus der Luft. Und das größte Baseballstadion Deutschlands gleichzeitig.
Okay, dann müssen wir mal ganz kurz über Baseball reden. Wie viele passen denn da rein? Weißt du es?
Ich habe es vor ein paar Tagen mal ganz grob durchgegoogelt. Ich glaube, irgendwas mit 1100 Sitzplätze und 2000 Stehplätze, so ganz grob, aber sehr unverlässlich, ohne Gewähr diese Zahlen.
Okay, auf jeden Fall, wenn das Ding ausverkauft ist, würde da heute keine Veranstaltung stattfinden, weil das viel zu viele in der aktuellen Zeit wären. Ja, aber der Verein, der dann, bei dem du dann bist, der Schwabelweiß e.V., hat der denn mit dem Baseballverein was zu tun oder ist das komplett losgelöst da irgendwie entstanden und vor allem wann?
Ich weiß, dass wir da einen guten Draht hin haben zu den Baseballern. Da gab es auch schon mal für das eine oder andere Spiel ein paar Freikarten an die Tennisabteilung, wo sie gesagt haben, kommt doch einfach mit zu uns dazu. Ich glaube, es war mal vor mehreren Jahren war das so, dass beides vom Hauptverein so Abteilungen waren. Aber ich meine, die Baseballer haben sich dann selbstständig gemacht und wir sind jetzt auch ein eigenständiger Verein.
Okay, und hast du dieses Angebot der Freikarte mal wahrgenommen und hast du dir auch Baseball angeschaut?
Ich war da mal drin bei ein, zwei Spielen. Ich muss sagen, ich bin da komplett ohne Vorkenntnisse, was die Baseballregeln angeht, reingegangen. Und muss sagen, wenn man, ich gehe jetzt von mir aus, wenn man sich dann mal ein bisschen mit den Regeln beschäftigt, ich fand es dann total spannend einfach, ja, wenn man mal ein bisschen versteht, um was es hier geht, was das Spiel taktisch abläuft, die Athletik, die Wurfgenauigkeit, die ganzen Tricks und Kniffe, die es da gibt. Ich fand es super klasse und werde es mir bestimmt mal wieder irgendwann anschauen. Vor ein paar Jahren war da auch die Baseball-WM in Deutschland und da waren da drin auch ein paar Spiele. Da glaube ich, war ich allerdings nicht mit dabei.
Okay, ich muss sagen, da haben wir eine kleine Parallele, denn ich habe in meinem Leben auch erst einmal ein Baseballspiel gesehen und das auch ohne Vorkenntnis. Ich bin einfach hingegangen, zu einem Überfluss noch in Südkorea, weil das ist irgendwie Nationalsportart und ich dachte, okay, guckst du dir hier mal Baseball an und habe dann auch so mit der Zeit mir die Regeln probiert zu erschließen und dann war es tatsächlich einigermaßen spannend, sich die Sache anzuschauen. Also damals zumindest eine kleine Parallele zwischen uns gefunden. Genau, aber wir wollen ja gar nicht so viel über Baseball reden, denn das ist ja überhaupt nicht unsere Sportart. Allerdings haben die ja auch einen Schläger in der Hand, von daher passt das ja vielleicht ein bisschen. Dein aktueller Verein, ist das denn ja ein gut ausgestatteter, großer Verein mit zigtausend Plätzen oder wie sieht das denn genau bei euch aus?
Nee, wir haben vier Plätze und ich habe ja bis jetzt alle deine vergangenen Podcast-Folgen durchgehört und da war immer so die Rede von Außenplätzen. Ich habe mir gedacht, was meinen die denn mit Außenplätzen? Ich habe mir gedacht, wenn die von einer riesen Anlage reden, dann sind das die Plätze, die dann ganz am Rand der Anlage sind, ja. Und dann späterhin seid ihr immer drauf gekommen, dass da viele Vereine auch noch eine Halle mit dabei haben. So einen Luxus haben wir nicht, sondern wir haben einfach nur 4 Plätze, also 4 Außenplätze.
Okay, und gibt es dann trotzdem irgendwelche Möglichkeiten, bei dir in der Gegend eine Halle zu spielen, oder bist du quasi so ein klassischer, du spielst nur im Sommer-Typ?
Es gibt ein paar Hallen, die allerdings immer weniger werden. Also vor ein paar Jahren hat so ein Hallensterben hier bei uns angefangen. Und es gab 2-3 Hallen mindestens mehr und dementsprechend sind die Preise auch leider hochgegangen. Es gab mal Jahre, wo ich auch im Winter bis zu 2-mal in der Woche gespielt habe, aber die sind leider vorbei. Ich habe mittlerweile, es ist Wintersaisonen dabei, wo ich nicht einmal den Schläger in der Hand habe. Also vielleicht, wenn ich zu Hause die Tasche von A nach B stelle.
Okay. Hast du gerade mal so eine Preisdimension, wie teuer so eine Stunde ist bei euch in der Halle?
Also zur Primetime, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal 18 bis 21 Uhr, da kostet die Stunde auch schon mal 30 Euro.
Okay, heftig. Gut, das ist tatsächlich, man ja. merkt, dass du im wohlhabenden Bayern zu
oder
Gast bist.
28, ja, doch, das ist dann schon teuer.
Okay, sonst bei euch auf dem Gelände, ich hab, glaube ich, herausgefunden, dass ihr nicht immer 4 Sandplätze hattet, sondern der 4. erst recht jung dazugekommen ist, oder?
Genau, ich selber bin bei dem Verein, bin nicht so genau sicher, 10, 11 Jahre ungefähr und der Platz 4, der ist vor 6, 7 Jahren vielleicht so dazugekommen, ganz grob geschätzt jetzt mal.
Okay, das heißt, du hast quasi live miterlebt, wie da ein neuer Platz entstanden ist.
Genau, so ist es.
Und das ist begründet dadurch, dass ihr auch tatsächlich dann wahrscheinlich an Mitgliedern zunehmt, entgegen vielleicht des deutschlandweiten Trends.
Wie der Stand jetzt die letzten 2, 3 Jahre ist, kann ich nicht sagen, aber dementsprechend damals, wo ich dazugekommen bin, da war es schon so, da hat jeder gejammert, uns laufen die Mitglieder weg. Das Angebot für die Jugendlichen ist so vielfältig geworden, dass sie alle weglaufen. Spielgemeinschaften nehmen ja überall mehr zu, ob es jetzt Tennis oder Fußball oder ist. Und da war es bei uns wirklich so, dass wir da gegen den Trend arbeiten konnten. Sicherlich zurückzuführen auch auf die tolle Führungsarbeit von unseren Vorständen und Sportvorständen und Verantwortlichen da.
Okay. Hatten die irgendwas, also was war deren Kniff? Wie haben die das hinbekommen, dass dass mehr Leute zu euch gekommen sind?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass dann immer auch wieder mal starke Spieler dabei waren, die dann halt für ein paar Jahre mal 2, 3 Jahre in Regensburg studiert haben und so die Mannschaften verstärkt haben. Aber ich weiß auch noch, dass es jedes Jahr so ein Schnupper-Training, Schnupper-Wochenende gab für die Kids und so. Und da ist immer der ein oder andere dann hängen geblieben.
Okay, cool. Und sonst die Frage, die ich auch mal dann ganz gerne hier stellen muss, habt ihr irgendeine gastronomische Versorgung bei euch oder seid ihr dann so klein, dass das bei euch nicht der Fall ist?
Ja, glücklicherweise haben wir jetzt wieder einen Pächter für unsere Vereinsgaststätte. Das ist allerdings nicht nur für Tennis da, sondern für alle Sparten dort, die da beheimatet sind in Schwabelweis. Ja, mittlerweile ist es wieder okay.
Okay, und gibt es ein Gericht, was du da extrem empfehlen kannst, was man unbedingt essen sollte, wenn man bei euch mal irgendwie vorbeischauen würde?
Da fällt mir spontan eine Currywurst ein, würde ich mal sagen. Die geht immer. Aber selber muss ich leider sagen, dass ich zeitlich sehr, sehr wenig auf dem Platz bin. Und auch im Sommer bei den Medenspielen, wenn, dann ist das schon fast das einzige Mal, wo ich dann nach 2, 3 Spielen mal dort esse. Okay. Beziehungsweise dann auch ja bloß bei Heimspielen und deswegen komme ich ganz selten in den Genuss der Vereinsgaststätte.
Ja, ich muss gestehen, das ist bei mir ähnlich. Bei uns gibt es auch ja ein brasilianisches Restaurant, was quasi damit angeschlossen ist und ich habe da bisher noch nie was zu essen bestellt. Hin und wieder mal ein Getränk, aber ja, sonst bin ich auch noch nicht dazu gekommen, das irgendwie intensiv auszutesten in meiner einjährigen Mitgliedschaft, die ich bei meinem Verein aktuell habe. Gut, dann ja, habe ich glaube ich von deinem Verein fast alles geklärt, außer vielleicht, wie seid ihr denn so Medenspiel teammäßig aufgestellt? Also wie viele Mannschaften habt ihr denn bei euch? Hast du da einen Überblick zu?
Nee, ich habe es mir ehrlich gesagt nicht angeschaut vorher. Ich weiß aber, dass wir zwei Herren 50 haben. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, eine Herren 50, eine Herren 40, genau. Wir sind mal irgendwann mit zwei Herren 30 losgegangen und dann, wo die Leute älter geworden sind, hatten sie so aufgeteilt.
Genau, und du bist ja quasi, hast ja schon angedeutet, von den Herren 40 jetzt in die Herren 50 aufgestiegen.
Genau, letztes Jahr war meine erste Saison bei den Herren 50.
Super, okay, gut, dann haben wir da auch einen Überblick. Ich gestehe, ich habe euch natürlich mir vorher das ein bisschen genauer angeschaut und ja, ihr habt auch noch eine Herren- und eine Damenmannschaft und auch wohl zwei Jugendmannschaften, die oder Kindermannschaften, die noch hinterherkommen. Also ihr seid vom Altersspektrum so, ja, ich würde sagen, recht solide für so einen kleinen Verein besetzt. Also ihr wirkt wie ein Verein, der auf jeden Fall sich nicht wundern muss, dass da noch Leute hinzukommen, weil ihr wahrscheinlich recht attraktiv seid, auch von ja der Anlage und so. Das
ja. Wenn ich anmerken darf, jetzt hast du mir das natürlich vorweggenommen, dass wir schon noch ein paar andere Mannschaften haben. Das war mir klar, aber du wolltest noch irgendwas anmerken und dann, dann habe ich dich einfach nicht unterbrechen wollen. Erstmal, genau, Damenmannschaft und Herrenmannschaft haben wir auch zwei, glaube ich. Also da ist schon was da, ja. Also können wir schon glücklich sein.
Nee, super, okay. Habt ihr denn da auch eine Aushängemannschaft, die, wo man sagt, okay, die sind halt unser Stolz, weil die extrem Hochklasse spielen? Denn das habe ich mir nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht genau, wo ihr überall vertreten seid. Und jetzt die Frage, weißt du das oder hast du ja den Fokus auf euch Herren 40 bzw. Herren 50 von deinem Wissen?
Also aktuell weiß ich unsere höchste Spielklasse gar nicht. Also so eine richtig hochklassige Mannschaft, glaube ich, haben wir nicht mehr. Das war mal vor 6-7 Jahren, wo wir auch mal 2-3 Tschechen bei uns hatten, auch bei den Herren 30 und bei den Herren. Das hat sich aber, wie es so oft ist, bei vielen Vereinen dann irgendwann mal verflüchtigt und aufgelöst. Und ohne die starken Spieler aus dem Nachbarland kannst du ja dann doch nicht hoch oben bestehen. Und dann haben auch dann die Studenten dann wieder ihren Wohnsitz gewechselt, Studium beendet und so. Und dann ist es schon immer ein großer spielerischer Verlust für so einen Verein.
Da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachhaken. Die aus Tschechien, wie habt ihr die denn aufgetrieben? Also sind die freiwillig in Anführungsstrichen zu euch gekommen oder hat man die in irgendeiner Form verpflichtet und gesucht und gefunden? Oder wie kommt das dazu, dass man sich auch irgendwie dann gefühlt wahrscheinlich dann etwas besser besetzt, als man normalerweise irgendwie so von der eigenen Arbeit irgendwie fähig wäre?
Ja, das, wie man die aufgetrieben hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, aber ich sag mal, die hatten, also ich weiß es von einem, der hatte ja vorher schon in einem Verein in der Oberpfalz gespielt und man lernt sich halt dann kennen, wenn es dann nur bei einem Auswärtsspiel ist. Und so sind da die ersten Kontakte geknüpft worden. Die kennen natürlich wiederum selber viele Leute in Tschechien, weil die auch dann dort noch spielen in ihrem Land, im Verein dort und so sind die Kontakte irgendwie dann schon, kennt man einen, kann man den Kontakt zu vielen aufbauen.
Boah, vielleicht sollte ich das mal auf meine Lebens-To-Do-Tennisliste setzen, dass ich auch mal irgendwie abgeworben werden möchte. Man sagt, hier komm Stefan mal zu uns und da kannst du viel besser spielen und so. Das wäre vielleicht ein Traum, den ich mir irgendwann mal erfüllen sollte, ein Ziel, was ich mir setzen sollte.
Ja, ob LK 10 oder 8, wenn du da mal einstellig bist, bist du mit Sicherheit interessant für den einen oder anderen Verein.
Ja, also das mal gucken, ob ich das irgendwie erreichen werde oder kann. Ich werde irgendwann meine kleine Tennis-Comeback-Tour irgendwie geben und gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Aber das wird, glaube ich, ein langer, langer Weg sein. Ich meine, ich habe auch auf meiner Liste das Vorhaben, dass ich irgendwann mal irgendeine Art von Turnier gewinnen möchte. Und ich glaube auch, das wäre noch ein langer Weg, bis ich das mal schaffen kann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf deine Karriere und deine Turniergewinne ein, die du uns gleich hier in Hülle und Fülle irgendwie erzählen kannst. Und du bist ja tatsächlich derjenige, ja, sagen wir mal, der Alterspräsident, der bisher hier aufgetreten ist im Podcast. Und da ist natürlich die Frage, wann und wie alt warst du, als du angefangen hast?
Also ich muss so 12, 13 gewesen sein. Ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ich denke, es war 1982 oder 83. Als ich angefangen habe, und da will ich anmerken, dass das vor der Zeit war, als Boris Becker bekannt war. Danach haben es ja dann viele gemacht, aber ich habe vorher schon so ein bisschen den ersten Schläger geschwungen. Das war so ein alter Holzschläger von meiner Schwester.
Und wie ist es dazu gekommen? Deine Schwester hat dich quasi überzeugt, mit Tennis anzufangen oder bist du von alleine drauf gekommen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Also meine Schwester hatte so ein bisschen geschnuppert im meinem Heimatverein damals, mit einem alten Holzschläger angefangen. Irgendwann war da mal auch die Seite gerissen. Ich habe die dann einfach mit einer starken Schnur verlängert und wieder dran gebunden, dass er halt ein bisschen spielen konnte. Die Bälle habe ich damals gesammelt am Hang vom Tennisplatz, den die damals aktiven Spieler halt so verschossen hatten. Mit denen habe ich mich so am Anfang so vergnügt. Und ja, wie gesagt, das war ein kleines Dorf, da ist der Tennisplatz und der Sportplatz nicht weit gewesen.
Und war das damals die erste Sportart, die du ausprobiert hast?
Ja, das war im Verein so die erste Sportart, ja, das ist richtig.
Okay, und deine Eltern waren auch quasi Feuer und Flamme, dass du mit Tennis anfangen wolltest, oder waren die eher kritisch bei dem Sport und hätten lieber gesehen, keine Ahnung, dass du Fußball oder sowas machst?
Nee, die waren weder Feuer noch Flamme, Feuer und Flamme würde ich mal sagen, noch kritisch dem gegenüber. Okay. Für dich war es okay, aber weder das eine Extrem noch das andere.
Okay, gut, dann hast du schon gesagt, du hast vor dem Bäckerboom angefangen. Das habe ich mir ja nämlich auch aufgeschrieben, dass das noch ein bisschen, ja quasi vor der großen Tenniszeit in Deutschland war. Hast du noch so Erinnerungen, wie das so die ersten Jahre war, bevor quasi Bäcker irgendwie Wimbledon 85 das erste Mal gewonnen hat und wie sich das dann auch innerhalb kürzester Zeit verändert hat? Magst du das so ein bisschen mal so erzählen, wie du das so im Verein bei dir wahrgenommen hast, wenn du dich dann noch an alle möglichen Details erinnern kannst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe?
Ja, natürlich kann ich mich da nicht mehr so genau dran erinnern, weil es ja doch schon eine Zeit lang her ist. Ich weiß nur, dass ich viel von meiner Freizeit auf dem Tennisplatz verbracht habe. Ich habe damals, als dann der Boris bekannt geworden ist, da gab es eine Phase von 2-3 Jahren, wo ich jeden Schnipsel über ihn, jeden Artikel über Boris Becker ausgeschnitten habe. Also ich war da ein sehr großer Boris-Fan. Ich glaube, das liegt heute noch irgendwo rum, aber das hat sich dann alles einigermaßen normalisiert.
Und selbst, hat sich, sagen wir mal, deine Tennisleidenschaft erstmal dann auch erstmal erhöht, also auch von der Anzahl der Stunden, die du irgendwie gespielt hast, oder war dann das Problem, du wolltest, aber du konntest nicht, weil der Verein plötzlich so voll war, weil alle möglichen Leute plötzlich angefangen haben, Tennis zu spielen?
Das war auch so mit dem Problem. Ich muss dazu sagen, also der Verein hatte nur 2 Plätze damals und auch jetzt. Es ging damals los mit so einem, ich weiß gar nicht, welcher Belag das war so ein harter, richtig harter, kein Teer, kein Bitumen, aber so ein rötlicher, richtig harter Platz, wo man sich die Schuhe nach einer Saison mehrmals durchgeschliffen hatte, ja, bei bestimmten ungünstigen Bewegungen, Aufschlag oder so. Irgendwann später ist dann erst ein Sandplatz draus geworden. Aber bei 2 Plätzen, ja, kann man sich vorstellen, dass man nicht immer spielen konnte, wenn man dann wollte, auch dann besonders zu Primetime, so ab 17, 18 Uhr.
Und das hatte sich dann auch wirklich spürbar geändert ab 85?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, aber ich gehe mal davon aus, ja.
Okay, gut. Dann wie bist du denn dann so mit dem Tennis sagen wir leistungsmäßig umgegangen? Also klar, du hast irgendwie wahrscheinlich viel gespielt. Wenn man erstmal einen Sportart findet, die einem Spaß macht, dann kann man ja irgendwie gar nicht genug davon bekommen. Aber hast du denn damals auch schon Maiden-Spiele und Turniere mitgemacht, oder war das eher so einfach nur so ein bisschen zocken, oder hast du auch so probiert, irgendwie große Erfolge auf der, keine Ahnung, bayerischen Tennistour zu feiern?
Also ich weiß noch, ich denke nach ein paar Jahren, nachdem ich angefangen hatte, da hatten wir so 5, 6 Jugendliche oder 7, da hatten wir schon dann auch eine Juniorenmannschaft. Da haben wir 2, 3 Jahre das gespielt und irgendwann hat man uns auch in die zweite Herrenmannschaft reingepackt. So ging das bei mir los. Erfolg hatte ich die ersten Jahre überhaupt nicht. Also ich habe jahrelang, wenn ich mich recht erinnere, nicht ein einziges Spiel oder Match gewonnen. Meinem fehlenden Talent schätze ich mal, rechne ich das zu.
Aber du hast dich anscheinend nicht entmutigen lassen, also es war anscheinend nicht so schlimm, dass du so oft verloren hast.
Nee, mir hat es immer Spaß gemacht, zumindest die meiste Zeit, sicher nicht nach einer derben Niederlage oder nach einer dämlichen Niederlage, aber ich habe auch immer durchgespielt. Die Frage wird dann später vielleicht kommen, also ich habe nie eine Pause eingelegt. Ich spiele schon lange, aber immer auf gleichbleibendem niedrigem Niveau.
Okay, also das finde ich jetzt recht faszinierend, dass also trotzdem, dass ich weiß ja, wie ich ticke, ich mag das halt irgendwie, diese Vorstellung zu gewinnen und irgendwie Erfolge zu haben, und die hast du aber nicht gebraucht, sondern du hast einfach wirklich Bock gehabt zu spielen. Und wie war das denn, als du in die Herren hochgezogen wurdest, in die Herren 2, ging dann da irgendwie frühzeitig das los, irgendwie, dass du auch mal was gewinnen konntest, oder war das auch dir noch recht egal, dass du da, sagen wir mal, am laufenden Bande verloren hast?
Egal war es mir sicher nicht, aber ich habe gern gespielt und ich spiele immer noch gern. Mittlerweile hat sich es auch geändert, Gott sei Dank. Sonst wäre ich immer noch auf der 23 geblieben. aber ja, das Gewinnen ist immer schöner als Verlieren. Aber irgendwann hat sich es dann auch gebessert, sodass ich mal meine ersten Spiele gewonnen habe. Da waren auch schöne Hitzeschlachten dabei, lange Hitzeschlachten. Aber mittlerweile hat sich es gebessert.
Hast du denn da eine bewusste Erinnerung an einer deiner ersten Erfolge, die du irgendwie hattest, wo du gemerkt hast, okay, jetzt klappt es auch endlich mal mit den Einzelerfolgen?
Ich kann mich wirklich nicht erinnern, warum das plötzlich sich gebessert hat. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht hat es bei mir im Kopf irgendwie Klick gemacht. Spieltaktisch kann ich sicherlich noch immer viel dazulernen, aber vielleicht war das auch mit dem Grund in den Klassen oder Sphären, wo wir uns bewegen, da reicht es ja einfach schon, wenn man nicht als Erster den Fehler macht, muss ja nicht immer auf den Winner gehen.
Und Turniere waren dann dementsprechend auch keine Option für dich, oder hast du da irgendwie frühzeitig probiert, noch irgendwie Sachen mitzumachen oder vielleicht auch bei Clubmeisterschaften bei euch intern mitzuspielen?
Ja, Clubmeisterschaften schon, das habe ich auch 2-3 Mal gewonnen in dem Heimatverein dann irgendwann mal, als ich dann auch ein bisschen besser geworden war. Da waren nämlich auch nicht nur Armleuchten dabei, aber ja, sonst habe ich keine Turniere gespielt oder auch, ich spiele auch jetzt noch keine LK-Turniere oder solches. Ich habe einfach nur an der Bienenspielrunde teilgenommen von Anfang an.
Gibt es dafür einen einfachen Grund, warum du das nicht machst? Ist es eine Zeitfrage oder einfach kein Bock auf Turniere? Oder wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hier komm Christoph, lass mal in 3 Wochen, wenn wir wieder Tennis spielen dürfen, gemeinsam zum LK-Turnier, könnte ich dich dafür dann doch überreden, wenn wir uns beide irgendwie abschlachten lassen gegen irgendwelche Leute, die besser sind?
Ja, mittlerweile könntest du mich direkt dazu überreden, ja. Vielleicht muss mich sogar nicht mal mehr überreden dazu, seit ich deine Folge hier höre. Muss ich auch sagen, warum sollte ich denn nicht auch mal ein LK-Turnier spielen? Mhm. Wenn es allerdings dann halt ein sehr dünnes besetztes Turnier ist, dann sind die Leistungsunterschiede halt schon sehr groß, wo ich von vornherein weiß, okay, alles was jenseits der 20 ist, also kleiner als 20, da habe ich nicht den Hauch einer Chance.
Ja, ich schade, dass du nicht mehr LK23 bist, weil ich habe letztens gesehen, bei mir in der Gegend gibt es ein Turnier, wo wirklich nur erstmal, also verschiedene Klassen halt da sind, und eine ist halt wirklich nur für LK23 Leute, wo ich denke, das könnte ein schwieriger Einstieg sein, weil wir wissen ja nicht, wie gut oder schlecht LK23 ist, weil wenn die neu anfangen oder schon irgendwie ewig dabei sind, der erst jetzt richtig loslegen, hast du ein Problem. Aber ich dachte, das ist ein Turnier, das ist vielleicht für mich für den Einstieg ganz gut, und dann kann ich mal gucken, wie schlimm es dann wirklich ist, bei Turnieren mitzumachen. Aber schön, dass dieser Podcast so ein bisschen Einfluss darauf hat, dass du jetzt vielleicht ein bisschen die Turnierangst abbaust.
Ja, wie gesagt, in diesem Jahr wird sich mindestens aus 2 Gründen dahingehend nicht mehr viel tun, denn erstens wissen wir ja das Wort mit dem C, und das zweite ist, dass ich aktuell leider einen Kreuzbandriss habe und seit Ende letzter Saison außer Gefecht bin.
Boah, das ist heftig. Das ist das erste Mal, dass du so eine schwere Verletzung hast?
Leider nicht. Ich habe mir das 1993 schon mal gerissen. Dasselbe im rechten Knie vorne und das dann 1994 dann operieren lassen.
Okay.
Und leider ist mir dasselbe jetzt wieder gerissen. Beim letzten Medenspiel in der letzten Saison.
Also es ist auch tatsächlich beim Tennis passiert.
Es ist beim Tennis passiert, wenn es nicht in dem letzten Spiel war, dann war es in dem nächsten Training beim Doppel darauf.
Okay.
Weil da war es dann eigentlich so erst, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte.
Okay, und hast du irgendwie so eine Prognose oder Ziel, wann es wieder auf den Platz gehen könnte?
Es ist aktuell so, dass ich ohne eine OP nicht mehr spielen kann. Ich kann ja schon fast nicht mehr schmerzfrei laufen über längere Zeit, sage ich jetzt mal. Also mit Laufen meine ich Joggen und nicht das Gehen.
Okay. Also OP wird kommen oder wird nicht kommen? Oder
OP wird kommen. Ich habe es noch nicht geplant. Ja, mal gucken, wie ich das am besten dann mache. Mal sehen. Aber vor einer OP wird erstmal nichts mehr laufen und auch danach wissen wir ja ein halbes Jahr plus X.
Mensch, dann auf jeden Fall denke ich mal, dass hier alle, die das hören, dir den Daumen drücken, dass das irgendwie besser wird. Denn du bist, da du ja auch sowieso der Erste bist, der hier offensichtlich durchgespielt hat bisher, und das ist vielleicht so ein bisschen das nächste Thema, was ich anreißen möchte, denn ich habe mir auf meiner Liste aufgeschrieben, 2000 gab es doch sicher eine Pause, und du hast ja schon gesagt, nee, die gab es nicht, du hast weitergemacht. Wie erklärst du dir das? Oder ich frage mal so, liegt es bei dir vielleicht daran, dass du einfach auch in der Gegend geblieben bist, wo du auch mit Tennis angefangen hast? Oder bist du auch mal irgendwie woanders quasi hingezogen und hast trotzdem mit dem Tennis weitergemacht, weil es irgendwie ohne nicht ging?
Jetzt würde ich gerne mal nachhaken. Wieso sollte ich 2000 eine Pause gemacht haben? War das irgendwie ein besonderes Jahr?
Quatsch, ich habe mich komplett verrechnet. Ja, nee, ich wollte eigentlich rechnen. Nee, verdammt, man darf nicht sagen, was ich studiert habe. Nee, ich hatte jetzt gedacht,
schätze mal Mathematik.
Ja, genau, ich habe Mathematik studiert, aber wir können ja nicht rechnen, wir Mathematiker. Deswegen, nee, eigentlich stimmt, hätte ich jetzt mir 1988, 89 aufschreiben müssen. Ich habe nämlich mit plus 18 Jahren gerechnet von deinem Beginn an und nicht von deinem Geburtsjahrgang an. Nee, genau, also eigentlich hätte ich erwartet, dass du so Ende der 80er eine Pause machst.
Weil?
Weil du vielleicht...
Wegen dem Alter, das ich dann damals hatte. Und weil genau. Da viele aufhören, meinst du?
Genau, richtig. Das ist das Ding, was bisher hier meine Erfahrung ist.
Ja, nee. anscheinend ist das einigermaßen spurlos an mir vorbeigegangen, was man so dann in der Zeit macht. Nee, also ich habe nie aufgehört. Ich habe vielleicht mal die eine Saison mehr oder weniger gespielt, aber ich war dann immer in einer Mädenrunde. Also ich bin dann irgendwann mal, war ich dann doch mal, obwohl ich nicht so toll gespielt habe, für einen Nachbarverein interessant geworden. Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich da nicht wechseln will. Dann habe ich da mal, denke, 3 Jahre oder so war es, 2 Klassen höher gespielt. Das war damals Bezirksklasse 2. Da sind wir aber auch so eine Fahrstuhlmannschaft gewesen oder immer so gerade nicht abgestiegen. Und dann war es so, dass ich damals... Ja, dann habe ich zum anderen Verein gewechselt, weil dort die Tennisabteilung gestorben ist. Da sind dann einfach die Spieler ausgegangen. Dann war ich noch, keine Ahnung, vielleicht 5, 6 Jahre in einem anderen Verein auf ähnlicher Spielklasse unterwegs. Und irgendwann bin ich dann nach Regensburg gewechselt.
Okay.
Auch weil ich dann schon mein Wohnort oder mein Hauptwohnsitz ich die meiste Zeit in Regensburg aufgehalten habe.
Okay, und in Regensburg war auch so bei dir quasi eher so in die Gegend oder drumherum auch Dauerzustand, dass du immer da warst und warst nie irgendwie weiter weg?
Nee, genau. Okay. Also ich bin aus der Oberpfalz zumindest wohnsitzmäßig nicht rausgekommen.
Okay.
Dauerhaft.
Nee, ich glaube, das ist diesem Tennisspielen sehr zuträglich, dass die Leute nicht so einen Biografie-Cut haben und dann plötzlich irgendwie was anderes machen und dann irgendwie Tennis vergessen. Von daher hast du da Glück gehabt, dass du das weiter durchgezogen hast.
Ja, ich würde aber mal sagen, wenn man jetzt wirklich ein Tennisverrückter ist, dann sucht man sich auch, egal wo man ist, auf der Welt schon fast wahrscheinlich auch wieder einen Verein und knüpft da Anschluss.
Sagen wir so, die meisten Leute wissen ja gar nicht, was sie wirklich wollen. So ist zumindest mein Gefühl, dass, weil alle, die mir hier bisher gesagt haben, die haben aufgehört und irgendwann wieder angefangen, die haben mir quasi das gespiegelt, was ich auch empfunden habe, dass man sich fragt, warum man so lange überhaupt eine Pause gemacht hat. Also ich glaube, manche Leute vergessen einfach oder ignorieren kurzzeitig, wie schön das war und vergessen das dann. Wenn sie dann wieder loslegen, merken sie auch, verdammt, das war echt ein großer Fehler. Naja, gut. Also keine Pause, aber du hast schon gesagt, du hast deine Vereine dann doch irgendwie ein paar Mal gewechselt. Kannst du sagen, bei wie vielen Vereinen du schon gespielt hast?
Das kann ich ganz klar sagen. Da gab es also meinen Heimatverein, dann gab es den ersten danach, dann gab es den zweiten danach, dann gab es in Regensburg den ersten und dann bin ich jetzt beim 5. Verein gelandet.
Okay, magst du uns verraten, was der Grund des letzten Wechsels war?
Der Grund des letzten Wechsels vor 10 Jahren ungefähr, das war, weil dort auch herrenmannschaftsmäßig tote Hose war, da ging nichts mehr, da war einfach Schluss. Dann hat einer aus meiner Mannschaft damals gesagt, ja, er geht nach Schwabelweiß und ich habe dann auch gesagt, was soll ich sonst machen, ich kenne keinen anderen Verein hier, ich gehe einfach mit. Die waren dann auch froh, dass wir da gekommen sind, obwohl wir jetzt die nach Spielstärke nicht unbedingt denen unbedingt nicht viel weitergeholfen haben, aber manchmal scheitert es ja auch schon an der schieren Zahl der Spieler. Und ja, wir wissen ja, dass man auch nicht immer bei vierter Mannschaften zu viert oder bei sechster Mannschaften zu sechst immer antreten kann oder nicht immer angetreten worden ist. Hm.
Genau, aber da du ja jetzt auch schon dann 10 Jahre ungefähr da bist bei dem Verein, scheint sich da ja auch ganz gut am Wohl zu fühlen.
Ja, da muss ich sagen, fühle ich mich sehr wohl. Da ist es so, dass man fast immer einen Platz kriegt. Mittlerweile haben wir auch so ein elektronisches Buchungssystem. Ihr habt im letzten Podcast drüber gesprochen. Das hatte auch der LK19er, glaube ich. Genau. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Buchungssystem heißt. Das gleiche haben wir auch.
Ja, das ist EBSI.
Richtig, genau.
Genau. Korrekt müssen wir hier leider sagen, dass es der vorletzte Podcast war, denn die nächste Folge, die hast du ja noch gar nicht gehört, die ist noch gar nicht draußen.
Okay, die letzte, die veröffentlicht wurde, sage ich dann mal, das müsste dann stimmen, ja?
Die vorletzte, die veröffentlicht wurde.
Okay.
Kein Problem. Genau, also dann hast du einige Vereine schon gesehen. Hast du noch manchmal einen Blick auf deine alten Vereine, wie es denen so geht, was da so los ist? Oder ist das so, ja, weiß nicht, aus dem Augen, aus den Sinnen und deswegen nur der Fokus auf Schwabelweiß?
Ich weiß das in meinem Heimatverein, da bin ich ja noch, weil ich da meine Eltern regelmäßig besuche. Da gibt es keine Tennismannschaft mehr, schon seit langer Zeit nicht mehr. Aber die Plätze, die setzen sie trotzdem jedes Jahr instand. Und da gibt es halt noch einige Freizeitspieler, die das gerne nutzen. Und in meinem zweiten Verein, ich glaube, das habe ich lange nicht verfolgt, aber ich meine, da gibt es auch gar nichts mehr tennismäßig, zumindest keine Mannschaft. Mhm. Ich mag aber jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Dann der andere Verein, da weiß ich auch nicht, das ist wirklich so, auch wo ich da weggegangen bin, da war es auch ruhiger geworden, aber das hat natürlich nicht mit einer Person zusammengehangen, sondern einfach andere Begleitumstände gehabt. Und ja, in Regensburg, bei meinem ersten Regensburger Club, da wird schon noch Tennis gespielt, aber es werden dort schon lange nicht mehr alle Plätze instand gesetzt, das war auch eine relativ große Anlage. Da macht man nur mehr die Plätze in Schuss, die man danach wirklich braucht.
Eine andere Sache, die dann vielleicht bei deiner Biografie dann noch sehr, sehr interessant sein kann, du musstest dann die Einführung des LK-Systems live miterlebt haben, oder?
Richtig, genau. Und ich habe ja erfahren, seit 2012 gibt es das jetzt, ja?
Das könnte stimmen.
Ja, das war in einem der Podcasts mal die Rede davon, glaube ich.
Genau, es war bei, wo ich bei Chip and Charge zu Gast war. Aber
da, ach, das kann sein, genau, weil genau. Das höre ich ja auch sehr gerne und genau, da kann es gut sein, richtig, genau.
Genau, und erinnerst du dich noch, wie das damals war, wo das eingeführt wurde? War man da irgendwie, warst du da hell auf begeistert oder dachtest, was soll das jetzt, brauchen wir nicht? Oder wie sind deine Erinnerungen irgendwie an die Zeit, wo man gesagt hat, okay, jetzt machen wir hier mal das LK-System?
Ich habe damals sicher nicht anders gedacht wie jetzt. Dass ich das sehr gut finde, nach wie vor, auch wenn es die angesprochenen Schwächen hat. Aber ich weiß halt, dass früher immer sehr viel gemauschelt worden ist. Das heißt, man setzt nicht aus taktischen Gründen den stärksten Spieler an 1 und so weiter, 2-3. Wenn es aber dann jede Mannschaft so macht, dann weiß ich auch nicht mehr, wo der Vorteil damals gelegen ist dann dabei. Aber so kann man halt, ich sage jetzt mal, nach ein paar Jahren der Einführung hat sich ja trotzdem so einigermaßen sinnvolle Rangliste in einem Verein rausgespielt oder herauskristallisiert, wo man dann vernünftig eben die Mannschaftsaufstellung machen kann.
Da muss ich aber mal ganz offen fragen, hast du vor der Einführung des LK-Systems auch mal eine Position bespielt, die du eigentlich gar nicht hättest bespielen sollen, weil du eigentlich gar nicht an der Position hättest gesetzt sein dürfen?
Nee. Also ich habe da meist so an 5 gespielt. Da war ich damals ein ziemlich verlässlicher Punktelieferant für uns.
Nicht für die anderen. Nee, okay, gut. Also vielleicht finde ich mal jemanden, der hier gesteht, dass er mal sich schlecht hat aufstellen lassen, damit er da auf jeden Fall Punkte holt.
Da haben wir dann noch schlechtere nach vorne.
Ah. Okay, dann, ja genau, LKs, da sind wir jetzt so ein bisschen hier drin. Da gibt es ja, hast du ja schon angedeutet, letztes Jahr hast du den Sprung geschafft von der LK23 in die LK22. Da muss ich aber fragen, bevor wir vielleicht auf diesen ja großen Sprung irgendwie eingehen. Man wurde doch meines Wissens nach am Anfang in irgendeiner Form eingestuft. Wurdest du auch gleich zum Anfang LK23 eingestuft oder warst du am Anfang erstmal ein bisschen höher positioniert?
Nee, ich glaube, es hat überhaupt keinen Grund gegeben, mich da höher einzustufen, okay, da man von mir ja nichts Großartiges wusste, ich auch keine Turniere oder Landkreismeisterschaften so gespielt habe und geschweige denn gewonnen. Da hätte es mit sich auch keinen Anlass dazu gegeben. Schon allein die Tatsache, dass ich so viele Jahre gebracht habe, dass ich da wegkomme, zeigt ja, dass das so richtig war.
Aber war das denn von vornherein auch so, ich merke schon, du tickst ein bisschen anders, als ich da ticken würde, wenn ich irgendwie über Jahre lang irgendwie in der LK festhängen würde, wäre ich da sehr, sehr frustriert und würde irgendwann sagen, okay, dann probierst du es halt nicht mehr rauszukommen. Du hast ja doch irgendwie sehr viel Ausdauer bewiesen. Hängt das damit auch zusammen, dass das so ein Ziel für dich war, unbedingt mal irgendwie diese verdammte letzte LK zu verlassen, oder ist das dann einfach irgendwann, ja, gekommen?
Also das war mit Sicherheit ein Ziel, und deswegen habe ich mich ja umso mehr gefreut, dass ich es endlich mal geschafft habe. Ich glaube, jetzt mal der Hauptgrund, warum ich da so lange festgeklebt bin, ist jetzt weniger, dass ich da unbedingt hingehöre. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mehr spielen würde, dann könnte ich noch vielleicht eine schaffen. Der Hauptgrund ist wohl sicherlich der, weil ich halt ganz, ganz wenig spiele. Mhm. Von den 6-7 Medenspielen, die ich pro Saison so hatte, da habe ich 2, maximal 3, wenn es dann gut lief, immer spielen können. Ja. Und wie wir wissen, die Wenigspieler, die werden bestraft in dem System. Mhm. Wenn sie dann die wenigen Spiele auch nicht mal gewinnen, dann gibt es natürlich auch keinen Grund, die hochzustufen. Aber letztes Jahr war von der Warte her eine sehr erfolgreiche Saison für mich, weil ich erstens das Glück hatte, LKs als Gegner zu kriegen, die deutlich vor mir waren. Ich glaube, da waren mal 19 und 20 oder so dabei. Und die habe ich eben beide gewonnen und deswegen die nötigen Punkte gesammelt.
Und dann ist das so ein bisschen die Frage auch, waren das so die Spiele deines Lebens, also wo du sagst, okay, Karriere-Highlight waren die Spiele, die dich quasi in die LK22 befördert haben, oder gibt es da Sachen, die das nochmal toppen?
Doch, das eine war mit Sicherheit dabei. Ich würde mal sagen, das letzte Saisonspiel der letzten Saison war eines meiner besten mit Sicherheit. Vielleicht sogar das Beste, weil es auch sehr, sehr knapp war. Ich habe den ersten Satz verloren. Das war auch das, wo ich den Grundstein für meinen Kreuzbandriss gelegt habe. Das war eine Hitzeschlacht, nachmittags um 2 oder so, über 2 Stunden. Wo ich den ersten Satz verloren habe, da habe ich irgendwann am Ende des ersten Satzes habe ich erstmal angefangen, Tennis zu spielen. Ich brauche immer lang, bis ich in ein Match reinkomme, leider. Den zweiten Satz habe ich klar gewonnen. Und der dritte, da habe ich im Match-3-Break auch schon deutlich geführt. Ich glaube mit 5-2 und 6-3, ich glaube so in die Richtung ungefähr. Und plötzlich habe ich ein oder zwei Matchbälle gegen mich. Und ich denke mir, wie kann das eigentlich passieren? Das ist dann irgendwie in die Verlängerung gegangen und ich habe dann Gott sei Dank so 12-10 den Match-Time-Break gewonnen. Also das war ein großer Sieg für mich. Die Zuschauer haben auch alle gesagt, ihr habt klasse gespielt, das war ein tolles Spiel, schön zuzuschauen. Ja, und es war vielleicht sogar mein bestes oder wichtigstes Spiel.
Und das war auch noch nötig, um quasi auch aufzusteigen in die LK22?
Ja, das war, glaube ich, nötig. Ich habe es gar nicht mehr so genau ausgerechnet. Denn mindestens die Hälfte der Punkte, die ich nötig hatte, die habe ich schon im ersten Punktspiel der letzten Saison gelegt, wo ich auch jemanden geschlagen habe, der deutlich vor mir war, ja.
Okay. Sehr schön.
Das zweite Spiel kann ich dir auch noch erzählen, wenn du es noch hören willst.
Sehr gerne, ja.
Deshalb habe ich allerdings verloren. Das war bei den Herren 30 noch, wo ich auch schon Anfang 40 war. Da hatten wir ein Heimspiel gegen eine Regensburger Mannschaft aus einem anderen Club. Und das war ein Spieler, der, ich schätze mal, der war 90 groß. Ich bin 1,82, ja, 1,90 ungefähr. Der hat im Prinzip spielt er mindestens 2 Klassen besser als ich. An dem Tag hatte ich anscheinend eine Sternstunde, wo ich sehr wenig Fehler gemacht habe, eine gute Aufschlagquote gehabt habe, gespielt habe, total über meinem Niveau und dessen ganzen ersten Satz lang. Ich habe den ausgeglichen gestalten können bis zum Schluss, habe dann leider 5-7 verloren Und wie es so oft ist, man wehrt sich mit Händen und Füßen. Der zweite ging dann mit 0-6 weg. Aber er hat mir dann trotzdem bestätigt, dass ich klasse gespielt habe. Und das gehört mit Sicherheit zu meinen besten Matches in meinem Tennisleben, weil ich halt dermaßen so lange Zeit über meinem Niveau gespielt habe. Es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, manchmal sind auch tatsächlich Niederlagen, was sehr positiv in Erinnerung bleibt. Ich erinnere mich an die allererste Folge mit dem Christian, der auch sowas mal meinte, gegen LK11 irgendwie gespielt und hat irgendwie den ersten Satz quasi gespielt, wie er noch nie in seinem Leben gespielt hat. Und das sind, glaube ich, auch Sachen, die prägen sich dann irgendwie ein, auch wenn es dann am Ende quasi irgendwie dann doch recht deutlich verloren geht, auch wenn der zweite Satz komplett in die Hose geht. Aber das sind Sachen, die, ja, die sind irgendwie dann auch schön, dass wir auch Niederlagen auch feiern können.
Ja, so ist es.
Okay, du hast schon so ein bisschen angedeutet, so in die Zukunft, also LK-mäßig, wenn du wahrscheinlich wieder gesund bist, vielleicht könnte es noch ein bisschen höher gehen, vielleicht nicht, aber wahrscheinlich wäre dann so das Ziel, die zu halten, oder rechnest du dir jetzt auch dadurch, dass du jetzt Herren 50 spielst und da ja zu den Jüngsten gehörst, noch ein paar Chancen aus, dass da noch mehr geht, wenn du halt wieder fit bist?
Also ich habe schon vor, dass ich dann irgendwann die nächste Saison 2021 wieder fit bin und dann wieder angreife und in jedem Fall halten. Und also eine richtig klasse wäre natürlich, wenn ich noch eins höher käme, aber das weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Da müsste ich es natürlich auch mehr spielen, und wenn ich wieder bloß 2-3 Spiele machen kann und keine LK-Turniere oder sonst was mache, dann ist es eh utopisch, dann bin ich wohl froh, dass ich es halten kann.
Ja, guck mal, wenn nächstes Jahr der Podcast dann immer noch existiert und du dann wieder über LK-Turniere hörst, dann machst du dir bestimmt auch ein oder andere mit, und dann klappt das auch.
Wir werden sehen. Vielleicht hören wir uns nächstes Jahr auch mal wieder.
Genau, dann füllst du vielleicht eine ganz andere LK plötzlich. Gut, wir haben über die positiven Sachen geredet, und du hast ja erzählt, du hattest, das klingt so böse, wenn ich sage, du hattest viele Niederlagen, aber du hast das so sympathisch rübergebracht, wo ich denke, okay, du kommst anscheinend damit ganz gut klar, aber gibt es denn trotzdem so eine Niederlage, die dir lange im Kopf geblieben ist, wo du dich eigentlich heute noch ärgerst, dass du die Sache so verloren hast?
Zumindest ist sie nicht im Kopf geblieben. Das ist ja vielleicht schon mal nicht so schlecht. Ich kann mich an eine solche Niederlage nicht erinnern. Also so, dass ich sage, jetzt habe ich den Klassenerhalt auf dem Schläger und mache einen leichten Fehler oder so. Aber dann hat es ja auch die ganze Saison über schon an irgendwas anderem gelegen. Nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Eher andersrum, dass ich sage, ich weiß noch, bei meinem zweiten Verein, wo ich damals war, in der BK2, beim Doppel, das war das entscheidende Doppel, stand 4-4. Und das war wirklich das Spiel, das wir gewonnen mussten, dass wir in der Klasse bleiben. Da kann ich mich noch erinnern, da habe ich einen Stop oder einen missglückten Schlag von der gegnerischen Mannschaft, der kurz hinterm Netz runtergetropft ist, noch erlaufen. Dank meiner Schnelligkeit, das ist eine meiner Stärken wenigstens, die ich dann habe, dass ich sehr schnell bin, habe ich den erlaufen, eigentlich ein utopischer Ball, und das hat dann mehr oder weniger den Klassenerhalt besiegelt.
Bist du denn gerne im Doppel unterwegs, oder ist Doppel so ein notwendiges Übel, was man auch über sich ergehen lassen muss, wenn man Punktspiele mitmacht?
Ja, mittlerweile spiele ich es ein bisschen lieber, als das schon der Fall war, aber ich fühle mich im Einzel wesentlich wohler. Im Doppel ist es so, ich stehe da rum, fühle mich nicht zugehörig, und wenn du dann dran bist, dann machst du irgendeinen Mist, oder am Netz fühle ich mich einfach überhaupt nicht wohl. Da stehe ich lieber an der Grundlinie hinten und laufe meine Kilometer, laufe links, rechts, vor, zurück. Aber im Doppel, da fühle ich mich total verloren, bestellt und nicht abgeholt.
Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich mit dir jetzt den Ersten habe, der vielleicht so ein bisschen meiner Spielweise entspricht. Weil das, was du gerade erzählst, so fühle ich mich ja auch immer. Ich gehe ungern ans Netz, ich laufe gerne und auch viel und bin auch recht schnell eigentlich. Ich glaube, wir passen vielleicht ganz gut zusammen. Vielleicht sollten wir gemeinsam Doppel spielen, starten beide immer hinten schön an der Grundlinie, und dann gucken wir mal, wie wir den Gegner trotzdem fertig machen.
Ja, manchmal ist es einfach wirklich nicht schlau, hinten zu bleiben, weil wenn man halt einfach einen guten Ball mal nachgehen würde, dann schließt man den oft so viel einfach ab, wie wenn man nur hinten bleibt. Dann kommt der Ball wieder zurück, dann geht das Gewühle wieder von vorne los. Manchmal macht schon Sinn, dass man manchmal einfach den schnellen Abschluss sucht.
Ja, wenn man das mal so einfach in den Kopf bekommen könnte.
Ja.
Gibt es denn so eine Sache, an die du bei dir noch unbedingt gerne arbeiten möchtest, die du irgendwie, ja, wo du sagst, okay, das stört dich bei dem Spiel irgendwie total, dass du das nicht kannst oder schaffst, oder bist du eigentlich so prinzipiell mit Technik, Taktik und das Drumherum bei dir zufrieden?
Mit der Taktik bin ich gar nicht zufrieden. Also da gibt es sicherlich noch einiges zu verbessern. Also ich kann mich erinnern, bei meinem Heimatverein war ich dann noch, da hatten wir ein, zwei Jahre auch mal in der Winterrunde mitgespielt und irgendwann hat dann mein Betreuer auch, der in der Mannschaft war, dann gesagt, Christoph, hast du überhaupt bemerkt, dass das ein Linkshänder war? Und dann hat er schon gesagt, und ich muss zugeben, ich habe es nicht bemerkt. Ist zwar peinlich, aber es verrät natürlich schon einiges, also es gibt schon noch vieles zu verbessern. Ansonsten müsste ich einfach meine Fehlerhäufigkeit abstellen, dann wäre ich wahrscheinlich gleich 2 LKs besser.
Okay.
Weil so im Groben und Ganzen ist es nicht so schlecht, was ich spiele, finde ich. Auch die Rückhand ist okay, wo viele ja ganz klar den Schwachpunkt haben. Die ist eigentlich okay. Ich mache halt einfach insgesamt zu viele Fehler.
Okay. Gut, dann würde ich jetzt noch mal so ein bisschen überleiten zu einem anderen Thema von deiner Karriere weg, und zwar, sagen wir mal, eher deine Zuschauerkarriere, denn du hast mir im Vorgespräch schon verraten, du guckst auch recht gerne Tennis und hast, glaube ich, gesagt, teilweise stundenlang könntest du dir auch Tennis anschauen. Das stimmt doch noch, oder?
Das stimmt, das hat sich nicht geändert. Also ich kann mir tolle, geile Tennisspiele wirklich stundenlang am Fernseher anschauen, wenn sie einigermaßen ausgeglichen sind. Also an eines der größten Spiele, das ich mich jetzt erinnere vom Fernsehen, ist das Wimbledon-Finale letztes Jahr 2019. Fand ich einfach fantastisch. Ich kann auch so ein Erstrunden-Match, das ausgeglichen ist, zwischen zwei relativen Nobodies anschauen, wenn es einfach gutes Tennis ist.
Und gibt es da irgendein Turnier, was für dich so ein Pflichtding ist, wo du auf jeden Fall probierst, möglichst alles oder vieles zu gucken, oder guckst du, was gerade kommt und übertragen wird, auch je nachdem natürlich, wer die Übertragungsrechte hat?
So ist es. Also ich schaue also die Grand Slams, wenn es geht, so viel wie möglich. Vieles ist natürlich auch wegen Arbeit nicht möglich oder wegen sonstigen Verpflichtungen, aber Eurosport bringt ja dann doch das ein oder andere. Zumindest weiß ich es jetzt bei den Australian Open. Bei den anderen Grand Slams weiß ich nicht, Wimbledon sicher nicht. Aber es gibt ja auch den einen oder anderen Stream auf dem Laptop, also dann die Top-Spiele, die schaue ich mir dann schon gern an.
Und sich Grand Slam-Turniere live anzusehen, wäre wahrscheinlich auch mal eine Option für dich.
Das ist mit Sicherheit mal ein Ziel von mir. Ich habe es jetzt gerade auch in letzten oder vorletzten Podcast gehört, das mit Paris. Das ist ja gar nicht so weit weg, und in Paris war ich auch schon mal, und gerade so die erste Turnierwoche, wo die Tickets auch gar nicht teuer sind, also das hätte ich schon mal gerne baldiger Zukunft mal wieder erlebt. Das wäre schon toll, ja.
Und wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du jetzt nur ein Grand Slam Turnier quasi schauen dürftest, welches wäre das erste, wo du eigentlich gerne anwesend sein würdest?
Boah, dann wird es jetzt wirklich schwierig. Dann wär's Wimbledon. Ich war da auch schon mal im Stadion bei einem meiner London-Besuche. Dann wäre es schon Wimbledon. Der heilige Rasen. Ja, das hat schon, gerade auch, wenn ich zurückgehe auf meine Tennis-Anfangszeit, Boris Becker-Fan, sein Wohnzimmer, ja, dann wäre es schon Wimbledon.
Ach, wenn es bloß nicht Rasentennis wäre. Rasentennis ist irgendwie so gar nicht meins zum Zuschauen.
Ja, ich muss schon sagen, die Surf- und Volley-Spieler, die sterben ja so ziemlich aus, aber das hatte schon was.
Genau. Du hast aber tatsächlich schon mal Live-Tennis gesehen, das hast du mir nämlich auch verraten, denn du warst beim Davis-Cup-Finale 1985 in der Olympiahalle München.
So ist es. Und zwar war der Boom oder waren die Tennis-Hochzeit damals so, dass es einfach zu wenige Karten gab. Ja, das ist halt so, wenn Dortmund gegen FC Bayern München spielt oder so im Fußball, dann war es damals wirklich noch so, dass die Olympiahalle mehrmals an jedem Tag hätten füllen können. Damals war ja noch das klassische Davis-Cup-Format, Freitag 2 Einzel, Samstag das Doppel, Sonntag 2 Einzel. Und ich hatte doch tatsächlich bei so einer Kartenverlosung 2 Tickets für den Sonntag ergattert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo ich von der Schule heimgekommen bin. Die Mama hat gesagt, hier ist ein Brief gekommen, hier, glaube ich, sind deine Karten drin. Hm. Und ich habe mich so gefreut. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie glücklich ich da war, dass ich da die Karten bekommen habe. Die musste man ja immer noch bezahlen, aber immerhin, ich hatte welche. Es war ja nicht so, dass es einfach kostenlos war. Ja, dann bin ich mit meinem Papa da hingefahren und haben da den Boris Becker gegen den, ich glaube, Mats Wilander spielen sehen. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Und der Stefan Edberg, glaube ich, gegen den Michael Westphal. Aber da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so sicher.
Ich kann nicht bestätigen, das ist genau richtig. Das habt ihr gesehen.
Ja, okay, genau. Also das war schon toll. Das war schon klasse.
Ja. Ja, mich hat ein bisschen irritiert, als ich geguckt habe. Der Belag damals war Teppich, oder?
Ja, weil das hätte ich mich jetzt sogar noch mit einigermaßen Sicherheit sagen trauen, weil das halt ein schneller Belag war und der Boris Becker, ich denke, damals hat man alles so nach ihm gestrickt, dass er sich am wohlsten fühlt und auf schnellen Belägen halt einfach mit am stärksten war. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Stehplatz, sind dann ganz oben so im Rondell gestanden und hinter mir war eine Reporterkabine und ich sag zu dem Herrn, Herr Valerian, darf ich ein Autogramm von Ihnen haben? Und dann habe ich vom Herrn Körten ein Autogramm gebaut. Wie peinlich.
Tja, das kommt halt vor.
Das kommt vor, ja.
Aber nee, das mag schon sein, dass man auf Boris Becker das ausgerichtet hat, denn wie ich sehe, hat auch beide seine Einzel gewonnen. Dagegen hat man aber dann da die beiden anderen Einzel und das Doppel halt verloren und Schweden hat am Ende 3-2 gewonnen.
Leider ist es so gekommen, genau. Es stand 2-1 nach dem zweiten Tag für Schweden. Boris hat dann im ersten Einzel in 4 Sätzen gewonnen. Das weiß ich, glaube ich, noch sehr genau. Mhm. Den ersten Satz hat er gewonnen, den zweiten hat er verloren und dann, glaube ich, hat er Satz 3 und 4 gewonnen.
Genau.
Und, ja. Und das andere ging, glaube ich, auch über 4 Sätze, wenn ich nicht irre. Er hat es nicht 0-3 verloren.
Nee, ist richtig. Hast du dir gut gemerkt. Ja. Aber du hast gerade eine Sache gesagt, ihr habt Stehplätze gehabt. Ich überlege gerade, Stehplätze sind heutzutage gar nicht mehr denkbar in solchen Formaten, oder?
Heutzutage weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich war leider schon lange nicht mehr auf einer Tennisanlage. Damals, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es Stehplätze waren. Damals war es dann wohl noch möglich, wenn du bedenkst, gut, das war vor 35 Jahren, ja, 1985.
Ja, irgendwie auch schon extrem lange her. Ich meine, Boris Becker war damals ja auch noch sehr, sehr jung, nicht so wie er heute aussieht.
Ja, er war damals 18. Er war ja 85, Wimbledon noch 17 und im November irgendwann hat er Geburtstag, ist er 18 geworden, kurz vorher.
Kannst du noch was sagen zur Stimmung damals? Weil ich stelle mir das schon recht elektrisierend vor. Ich meine, da hatten ja einige auch, sind da angetreten. Ich glaube, Edberg und Wielander hatten auch in dem Jahr ein Grand Slam Turnier gewonnen, genau wie Becker. Also es war schon hochkarätig irgendwie. Zumindest waren alle auf einer der Höhepunkte quasi ihrer Karriere gerade. Oder gut, Becker hat gerade angefangen. Wie die Stimmung in der Halle war und das Ganze drumherum. Also war man da wirklich so, weiß ich, so voll dabei, hat laut gejubelt und ist da ausgerastet? Oder war es noch dieses, sagen wir mal, klassische Tennispublikum, was man sich so vorstellt, wenn man an Tennispublikum halt denkt?
Ich finde schon gut, dass es grundsätzlich auf dem Tennisplatz erstmal ruhig ist, aber Davis Cup ist ja immer was ganz Besonderes und auch damals war es schon so, dass nach den Punkten immer es anders war als wie bei einem normalen Tennisturnier, das jetzt irgendwo auf der Welt stattfindet, weil da ging es halt so um eine Art Länderspiel und um das Endspiel, um den Pokal, um den begehrtesten Pokal damals, wenn es um Mannschaftswettbewerb ging.
Und wie war das dann bei der Siegerehrung? Denn am Ende hat er quasi die falsche Nation gewonnen.
Wenn man so will, aber schon auch die bessere. Ja, sicherlich hätte ich gerne gehabt, dass da Deutschland gewinnt. Wer hätte das nicht gern so gesehen, weil die meisten Zuschauer waren mit Sicherheit Deutsche. Aber es hat halt nicht sein sollen. Es hat halt dann noch, ich weiß nicht, ein paar Jahre lang gedauert. Ich weiß nicht, wann dann der erste Sieg möglich war.
Hm. Bist du denn immer noch so ein, sag mal, Fan vom Davis Cup Format oder kann man sich das eigentlich in der modernen Tenniswelt irgendwie auch sparen? Was meinst du?
Mir hat das Format damals schon besser gefallen, muss ich sagen. Bin ich einfach ein bisschen old-fashioned. Ich habe mir auch ein bisschen was angeschaut jetzt vom ich glaube, das war erstmalig jetzt in dem Jahr so, dass es ein anderes Format war. schaue ich mir auch gerne an, weil es mir halt dann einfach ums Tennis geht. Ja, wenn ich ein klassisches Spiel sehe, dann ist es schon okay. Aber das Davis Cup Format so in der ursprünglichen Art, das wäre mir schon lieber gewesen. Und dann kommt es halt noch dazu, dass kurz davor oder danach was Ähnliches nochmal stattgefunden hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Wettbewerb geheißen hat. Und das braucht es halt meiner Meinung nach nicht.
Ja, und wie ist ja Tennis am Ende doch auch primär auch ein Einzelsport und da musst du, glaube ich, sehr wohl dosiert sein mit diesen, ja, mit diesen Gruppenwettkämpfen irgendwie.
Ja, wobei es schon auch Spaß macht, finde ich, jetzt in der Mannschaft zu spielen, wo jeder trotzdem erstmal immer sein Match gewinnen muss, dass halt dann der Mannschaftserfolg erst möglich ist. Aber das genieße ich schon jetzt bei den Herren 50 so. Und auch wenn wir jetzt, wir sind ja nur zu viert in der Mannschaft, weil wir in der untersten Klasse da spielen, auch wenn wir jetzt dann klar verloren haben oder klar verlieren sollten, will ich trotzdem immer mein Spiel dann wenigstens gewinnen, auch wenn es dann zum Schluss 1-5 heißt.
Okay. Gut. Hast du noch was zum Davis Cup Finale, was du unbedingt erzählen möchtest? Irgendeine nette Anekdote, was irgendwie noch passiert ist? Oder wollen wir zum nächsten Thema springen?
Nee, dazu fällt mir jetzt nichts Besonderes mehr ein. Ich weiß nur, dass wir, das war damals in München, Olympiahalle, wie schon gesagt, und wir sind da mit dem Auto hingefahren. Und damals gab es ja noch kein Navi, so wie heute das ja selbstverständlich ist. Ich weiß, mein Papa hat sich in München nicht so sehr ausgekannt. Wir sind da irgendwie so ein bisschen querfeldein über das Olympiagelände dann, weil wir uns nicht so richtig ausgekannt haben. Auch mal irgendwo haben wir uns auf dem Rasen wieder gefunden, auf irgendeiner Wiese.
Ja, ich meine, ja, ohne Navi halt nicht mehr denken, weil ich meine, ich gehe nicht mal in fremden Orten zu Fuß, ohne mein Navi anzumachen, weil ich halt extrem schlechte Orientierung habe.
Ja, das brauche ich da nicht, das schalte ich dann nur im Notfall ein. Also ich kann mich schon ganz gut orientieren, aber wenn ich jetzt mit dem Auto oder mit dem Motorrad oder sonst was irgendwo unterwegs bin, dann habe ich schon gerne ein Navi.
Okay, Christoph, dann würde ich sagen, ist es Zeit für Entweder-Oder.
Okay.
Du kennst den Modus. Ich werde dir 5 Entweder-Oder-Fragen stellen. Du suchst aus. Und wenn wir dazu noch was bequatschen wollen, dann machen wir das. Bist du bereit?
Alles klar. Ich bin bereit.
Okay. Dann Platz sprengen. Handbrause oder Sprenganlage?
Sprenganlage. Wobei es nicht immer ausreichend ist. Da muss man dran leider trotzdem manchmal mit der Hand nachhelfen.
Ja, das Problem kennen wir, glaube ich, alle. Und man wünschte sich, das hätte man nicht, denn es ist immer ätzend, weil man sich immer diese Furchen dann irgendwie teilweise noch so reinmacht in den Platz und man denkt, ach, warum kann die Sprenganlage das nicht alles irgendwie abdecken?
Genau, mit dem schweren Schlauch, weil man hat ja keine 4 Leute wie in Paris, die den Schlauch dann hochhalten. Genau.
Also demzufolge habt ihr auch eine Sprenganlage bei euch.
Ja.
Okay, das ist schon mal gut. Die nächste Frage muss ich euch gar nicht stellen. Ich tue sie trotzdem stellen. Michael Stich oder Boris Becker?
Boris Becker, aber weil er einfach eher dran war, würde ich mal sagen, und so meine Anfänge mitgeprägt hat. Mittlerweile habe ich schon auch so, bin ich schon ein bisschen zu zwiegespalten über den Boris.
Ja, ich meine, das liegt vielleicht auch daran, er ist ja medial präsent geblieben und hat ja auch den einen oder anderen Skandal dann irgendwie auch gehabt, aber der kriegt es ja tatsächlich doch noch irgendwie hin, sich, wie ich finde, zumindest sympathisch zu verkaufen. Also so richtig böse ist man ihm eigentlich für nichts, habe ich so manchmal das Gefühl.
Ich folge ihm jetzt auch auf Twitter wieder. Ich war mal eine Zeit lang weg von ihm, aber es ist nicht jeder seiner Tweets, denke ich mir, dann manchmal hat er sich viel dabei gedacht.
Ja, dann und wie gesagt, ich würde dann denken sich die Leute oft, ja, so ist er halt, der Boris.
Ja, so ist er halt, genau. Aber ich finde seinen Job als bei Eurosport, den macht er schon klasse. Also ich finde, er hat einen hohen Sachverstand, kennt viele Leute, kennt das drumherum und das finde ich, macht er schon gut.
Ja, das sehe ich auch so. Nächste Frage, Rückhand, einhändig oder beidhändig?
Einhändig.
Okay, das, obwohl du so früh angefangen hast.
Einhändig, ich weiß nicht, also vielleicht gerade deswegen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob müsste ich mal direkt mal nachforschen, wie das dann war, ob damals viele meiner Tenniskumpel von damals alle einhändig unterrichtet worden sind. Dazu habe ich eine kleine Anmerkung, und zwar spiele ich vielleicht als einer der wenigen Vorhand und Rückhand mit dem gleichen Griff. Also ich greife nicht um. Mir hat man das damals irgendwie nicht gelernt oder ich war nicht fähig, das aufzunehmen. und so, dass ich halt mein Handgelenk dann bei der Rückhand drehe.
Ah, okay, interessant. Auf jeden Fall bin ich froh, dass du einhändig die Rückhand spielst, denn das ist die einzig richtige Art und Weise, wie man es machen sollte.
Einhändig, ja. Klar.
Wiederholung beim Netzaufschlag, okay oder abschaffen?
Nicht abschaffen. Auf keinen Fall abschaffen.
Da bin ich auch bei dir, weil meine größte Angst ist immer, dass irgendwie so ein Matchball verwandelt wird und man den Ball echt nicht hätte bekommen können.
Ja, ist es nicht beim Tischtennis so, dass das mittlerweile zählt?
Das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Sportart.
Ja, da müsste man den Andreas Thies jetzt fragen.
Höchstwahrscheinlich wüsste der es.
Der weiß es, weil der hat früher sehr stark Tischtennis gespielt.
Genau, das lässt er immer wieder durchblicken in dem Tennis-Podcast, wo er es eigentlich nicht zu suchen hat. Letzte Frage, Glücksbringer immer dabei oder nicht nötig?
Ich habe gar keinen.
Also nicht nötig?
Nicht nötig.
Ja, das geht mir allerdings auch so. Ich habe auch keinen Glücksbringer, aber jeder hat ja dann vielleicht doch. Vielleicht treffe ich mal jemanden, der einen hat und dann kann ich die Frage nochmal stellen. Gut, Christoph, ich würde sagen, ich bin eigentlich durch. Hast du noch was, was du unbedingt der großen Hörerschaft des kleinen Tennis-Podcasts mitteilen möchtest?
Mir fällt jetzt auf die Schnelle auch nichts mehr ein. Keine Ahnung. Bin jetzt erstmal froh, beziehungsweise nicht froh, überrascht, wollte ich sagen. Das war jetzt das falsche Wort. Überrascht, dass wir jetzt schon durch sind. Meine kleine Anfangsnervosität hat sich gelegt. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gesendet haben. Ich werde es hinterher dann irgendwann erfahren.
Ja, es war so circa eine Stunde. Also wir haben das vollbekommen, was so ungefähr die Mindestanforderung ist oder zumindest die Durchschnittsanforderung. Von daher, nee, hat mir super viel Spaß gemacht mit dir. Hast doch einige gute Sachen erzählt, die ich von denen ich noch nichts wissen konnte, weil 1985 war ich noch nicht geboren. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es den Leuten auch gefallen hat, was sie hier gehört haben. Wie immer bitten wir natürlich um Feedback, Apple Podcast Bewertungen, Rezensionen schreiben und so weiter und so fort. Um allerwichtigsten, was ich gelernt habe, ist beim Podcasten, dass die Leute uns weiterempfehlen, und zwar am besten im eigenen Verein und sagen, wie toll doch dieser Podcast vielleicht ist, denn dann ist das schön, wenn das vielleicht noch ein paar mehr Leute hören, und natürlich sind wir auch immer auf der Suche nach weiteren Leuten, die irgendwie Bock haben, mitzumachen und irgendwelche netten Geschichten erzählen wollen. Und ja, Christoph, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder sehen, hören oder wie auch immer, wenn ich mal an Regensburg bin. Ich war tatsächlich einmal sogar über Nacht da, um da Fußball zu gucken, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn das nochmal passieren sollte, dann sage ich auf jeden Fall vorher Bescheid. Ja, und bis dahin, hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Ich wünsche deinem noch sehr jungen Podcast für die Zukunft viel Erfolg und dass es ihn noch lange geben wird. Und ich werde mich mal im Verein umhören, ob ich vielleicht dir den ein oder anderen Podcast-Gast zuschustern kann.
Vielen Dank. Mach's gut.
Tschüss.
Das war Kleines Tennis.